Von den griechischen Stadtstaaten über Philipp II. Und Alexander den Großen bis hin zur römischen Provinzlandschaft. Der Balkan war viel mehr als nur ein Durchgangsraum. Er war ein Zentrum, ein Ausgangspunkt und ein Schauplatz entscheidender Wendepunkte.
Und genau deshalb werfen wir heute einen Blick auf diese Region, die so oft übersehen wird, trotz ihrer enormen Bedeutung für die antike Geschichte.
Da haben wir uns heute wieder ein großes Thema vorgenommen und deswegen haben wir uns für die heutige Folge wieder mit Ralf vom Podcast Déjà-vu Geschichte zusammengetan.
Hallo, schön mal wieder bei euch zu sein.
Ja, wir freuen uns auch. Und bei dir ist diese Folge Teil einer ganzen Reihe über die Geschichte des Balkans. An euch da draußen also, schaut auch gerne mal bei Ralf vorbei, wenn ihr wissen möchtet, wie es chronologisch mit dem Balkan weitergeht.
In der heutigen Folge bleiben wir bei der Antike, aber wir spannen trotzdem einen ziemlich großen Bogen.
Während der Balkan in der jüngeren Geschichte oft als Randzone oder ein geografisches Dazwischen begriffen wurde, war er in der Antike auch ein Raum, aus dem Impulse ausgingen, die die antike Welt entscheidend prägten. Griechenlands klassische Kultur, Makedoniens Aufstieg, der Hellenismus, Rom als neue Ordnungsmacht, die Christianisierung und die spätere Teilung des Reiches. Die Region ist mal Zentrum, mal Schnittstelle, mal Konfliktfeld, aber immer ein Angelpunkt der Entwicklungen, die die Antike formten.
Ja, das ist auch etwas, was mir ständig unterkam. Ich habe mich ja gerade, wie ihr gerade gesagt habt, für meine Staffel mit der Geschichte der Balkanhalbinsel beschäftigt. Und eine Tatsache war da eben immer da, dass der Balkan halt irgendwo dazwischen verortet wird, so zwischen Ost und West und dann auch irgendwie so als Nahtstelle zwischen Europa und Asien. Und das zieht sich so in der Geschichte des Balkans zwar ein wenig durch, aber es zieht sich eben nicht immer durch. Beziehungsweise kann man das eben gerade in früheren Zeiten und da, wo ich mit meiner Staffel einsteige, halt noch überhaupt nicht sagen. Nämlich in der Antike, da steige ich ja ein und wie es jetzt schon durchgeklungen hat, auch bei euch spielt der Balkanraum, auch wenn zugegebenermaßen der Name damals ja noch nicht existiert hat, eine sehr zentrale Rolle, weil eben ganz, ganz bedeutende Staaten, nicht zuletzt ganz, ganz viele der griechischen Stadtstaaten, ja auf dem Balkan beheimatet waren. Athen, Sparta, Theben, Korinth. Ja, und andererseits finden eben auch heute würde man so sehen, Kernmomente der europäischen Geschichte dort statt, so wie die Schlacht bei Marathon, die an den Thermopylen. Und über den späteren Aufstieg Makedoniens zur überraschenden Weltmacht reden wir da noch gar nicht. Daher bin ich froh, dass wir drei jetzt heute mal über diesen Raum, diesen Balkanraum in der Antike sprechen können, weil mit gut und gerne mal über einem halben Jahrtausend an Geschichte haben wir jetzt da ja einiges vorgenommen, was ich mit meiner Staffel wirklich nur im ganz Gröbsten ankratzen konnte. Und deswegen schön, dass wir heute ein bisschen mehr Zeit dafür haben und ich würde da heute auch mal vorsichtig den Einstieg geben.
Na dann, leg mal los. Wie sieht es denn in Griechenland im 4. Jahrhundert vor Christus aus?
Ja, wenn wir ganz klassisch das Griechenland nehmen, das wir ja oft so mit dieser klassisch-griechischen Antike meinen, dann eher trist im 4. Jahrhundert vor Christus. Wir hatten im Jahrhundert davor den Peloponnesischen Krieg, beziehungsweise den zweiten Peloponnesischen Krieg. Und das sind die vorherrschenden Stadtstaaten der Zeit, vor allem Athen und Sparta, ziemlich aufgerieben worden oder haben sich ziemlich aufgerieben. Ja, und auch die dritte, dann in der Folgezeit sehr einflussreiche Polis, Theben, ist inzwischen jetzt im 4. Jahrhundert eigentlich weit von ihrem ehemaligen Zenit schon wieder weg, beziehungsweise dann im Verlauf des Jahrhunderts zumindest. Ja, und damit gibt es, wenn wir so Mitte des 4. Jahrhunderts da hinschauen, zum ersten Mal seit eigentlich langer Zeit keine wirklich vorherrschende Stadt oder auch kein Zweigespann, dass ich da irgendwie rivalisierend gegenüberstehen würde, so klar definiert.
Genau, und an der Stelle müsste man jetzt mal über Makedonien sprechen. Wie sah es da aus?
Ja, also weiter im Norden. Erstmal, wenn wir jetzt mal so ganz grob da so in der ersten Hälfte da des Jahrhunderts, des 4. Jahrhunderts vor Christus bleiben, jetzt auch nicht so blendend. Also wir haben dort zwar, anders als wir da südlich, eine andere Struktur. Wir haben ein Königreich, das da existiert, aber gleichzeitig lange Zeit politisch sehr zersplittert ist. Also Makedonien unterscheidet sich in der Hinsicht zwar schon von vielen Stadtstaaten, gleichzeitig gibt es aber starke Adelsfamilien und die haben eher flexible und wechselnde Loyalitäten. Das heißt, so ein wirklich starkes Königstum haben wir da zuerst jetzt mal auch nicht. Dann haben wir im Norden auch immer einen relativ beständigen, mal stärkeren, mal schwächeren außenpolitischen Druck von anderen nicht-griechischen, nicht-hellenischen Stämmen, vor allem Illyrern und Thrakern, die da ja in der Gegend eben auch siedeln. Ja, und dann muss man auch noch sehen, dass Makedonien bzw. Makedonen als, wollen wir es Volk nennen oder als Menschen, im restlichen Griechenland, weiter im Süden, ein relativ geringes Ansehen auch genossen haben. Das beginnt sich jetzt aber, und deswegen steigen wir auch in dieser Zeit ein, im 4. Jahrhundert schon langsam zu ändern. Und das liegt vor allem an einer Person, die, glaube ich, alle, die jetzt zuhören, auch kennen, nämlich Philipp II., der im Jahr 359 die Regierung als König in Makedonien antritt. Und er geht da eine ganze Reihe an Reformen an. Und die zentrieren sich sehr stark erstmal aufs Militär. Also das makedonische Heer wird zu dem Zeitpunkt, was schon eine ziemliche Neuerung war, zu einem stehenden Heer. Das heißt, die Leute waren da auch durchgehend unter Waffen. Die Ausrüstung der Truppe verlagert sich in Richtung immer längerer Lanzen, die dann innerhalb einer Phalanx, was ja recht üblich war, der sogenannten Sarissa-Phalanx in dem Fall, koordiniert da aufs Schlachtfeld traten. Ja, und auch die Logistik dahinter wird einfach effizienter gemacht. Und das Ganze kann Philipp mit dem doch recht beachtlichen Rohstoffvorkommen in Makedonien auch ganz gut finanzieren, insbesondere durch einige Goldminen. Es dauert dann ein wenig, aber mit der Zeit und all diesen Modernisierungen, die da langsam anfahren und auch mit einer gewissen Stabilisierung der Herrschaft, wandelt sich dann der Blick Philipps auch immer mehr nach außen. Weil, und das ist ja so ein Trend der Geschichte, es ist oft ja nur eine Frage der Zeit, wenn man irgendjemanden beobachtet, der als Herrscher ja all seine Aufmerksamkeit dem Militär zuwendet. Meist dauert es nicht lange, bis sich das irgendwann mal nach außen richtet. Und so ist es auch hier, konkret im Jahr 338, also doch ganze 20 Jahre später nach der Thronübernahme. Da schlägt das makedonische Heer erstmal eine Koalition aus Theben und Athen, also in Richtung Süden. Und ja, die waren zwar ohnehin schon geschwächt, aber diese Niederlage macht das jetzt doch mal deutlicher. Und Philipp kann dann als Ergebnis dieses Siegs den sogenannten Korinthischen Bund schließen, in dem sich dann die allermeisten Stadtstaaten Griechenlands auch anschließen oder anschließen müssen und ihn und Makedonien dadurch als Hegemon de facto akzeptieren. Die einzig große Ausnahme ist, wie so oft bei diesen Dingen, Sparta. Dann lässt sich Philipp von diesem neuen Bund, dem Korinthischen Bund, auch gleich ein Mandat erteilen, nämlich doch jetzt in deren Namen weiter nach Persien zu ziehen, so die alten Feinde im Osten da direkt anzugreifen. Allerdings kommt es dazu nicht mehr, weil kurz vor Start dieser geplanten Kampagne Philipp dann im Jahr 336 von seinem eigenen Leibwächter ermordet wird und von seinem Sohn nachgefolgt wird. Das ist eine Person namens Alexander, man kennt sie vielleicht, zu dem Zeitpunkt aber noch zarte 20 Jahre alt. Und damit wackelt jetzt erstmal wieder alles. Wir haben zwar diesen ganzen Prozess gesehen, Hegemonialstellung ja, aber das war halt alles noch frisch und es war jetzt für viele nicht eindeutig, dass es Alexander schaffen wird, die Kontrolle im eigenen Staat und dann noch mit den neuen, mehr oder weniger erzwungenen Verbündeten herzustellen. Das schafft er aber und zwar zuerst kann er den immer wieder mal und immer noch rebellischen makedonischen Adel da wieder auf Linie bringen. Dann erste außenpolitische Siege gegen Illyrien und Thrakien da erzielen, was natürlich auch wieder eine gewisse Standfestigkeit, aber auch einen gewissen Ruf gebracht hat. Ja, und dann ist er noch so for good measure nach Theben gezogen und hat Theben, dass ich da ein wenig gegen ihn auflehnen wollte, kurzerhand den Erdboden gleich machen lassen. Und das Ergebnis ist, dass der Korinthische Bund ihn jetzt als Oberbefehlshaber wie seinen Vater davor bestätigt und der ja ohnehin schon geplante Asienfeldzug dann auch losgehen kann. Und ich denke, ab hier ist die Geschichte vielen sicherlich bekannt. Im Jahr 334 zieht Alexander dann mit seinem Heer los in Richtung Asien und es folgt da eine Reihe von bedeutenden Schlachten und ja, mehreren Siegen über Persien bei Granikos, bei Issos. Und jetzt alle zusammen, in welchem Jahr war die Keilerei bei Issos? Ja, wir wissen es, ja, gut. Und ja, letztendlich dann aber auch noch einige mehr. Bei Tyros zum Beispiel, bei Gaugamela, ich glaube, so spricht man das aus. Sehr bedeutender Sieg. Am Ende flieht der persische König Dareios dann sogar. Alexander verfolgt ihn bis nach Baktrien. Das ist nördlich des heutigen Afghanistans, da Richtung Oxus rauf, wenn irgendjemandem das was sagt. Bevor er dann nach dem endgültigen Sieg über Persien dann in den Süden zieht, bis nach Punjab im heutigen Indien und dann an einem Fieber stirbt. Da sind wir im Jahr 323, also etwas über 10 Jahre nach Beginn dieses Feldzugs. Irre Zeit, also es gibt schon einen Grund, warum Alexander der Große so eine bedeutende Rolle in der Weltgeschichte einnimmt. Gleichzeitig war sein zwar riesiges Reich zu dem Zeitpunkt halt auch noch immer ziemlich frisch und entsprechend instabil. Und am Ende teilen seine Generäle das Ganze dann auch auf. Daraus werden die sogenannten Diadochenreiche, die bei euch ja auch immer wieder vorkommen, die man ja auch kennt. Ja, und mit diesem jetzt weltpolitischen Aufstieg Makedoniens, mit diesen Eroberungen Alexanders und spätestens dann aber mit seinem Tod und eben dem Beginn dieser, letztendlich werden es mal 3 große Diadochenreiche sein, mit deren Aufstieg beginnt in der klassischen Erzählung der europäischen, aber auch darüber hinaus Geschichte, eine neue Zeit in der Region, die uns noch jetzt eine Zeit lang begleiten wird, nämlich das Zeitalter des Hellenismus. Und das würde die politische und kulturelle Entwicklung im östlichen Mittelmeer dann ja noch, wie gesagt, für Jahrhunderte prägen.
Also das alles, diese Eroberung Alexanders und dann eben auch der Zerfall dieses riesigen eroberten Reiches hatte natürlich auch dramatische Auswirkungen auf die kulturelle Entwicklung der Völker in Alexanders Reich. Und in diesen Nachfolgereichen, oder?
Ja, aber bevor wir dazu kommen, würde ich noch mal kurz einen Schritt zurückgehen. Also Ralf, du hast das gerade schon mal kurz erwähnt. Man sollte nämlich vielleicht ganz kurz einen Blick auf das Verhältnis von Griechen und Makedonen werfen. Also du hast es ja gerade schon gesagt, Alexander und auch sein Vater Philipp waren Makedonen. Was heißt das eigentlich? Das war in der Antike schon umstritten. Schon die antiken Geschichtsschreiber und Geographen sind sich nämlich ziemlich uneins darüber, ob die Makedonen ein eigenes Volk waren oder ob es sich um einen griechischen Stamm handelte. Fest steht, dass man kulturelle und sprachliche Unterschiede zwischen Griechen und Makedonen sah. Die Sprache wäre jetzt so ein ganz zentrales Indiz, das uns da heute eine Einordnung ermöglichen würde, aber leider haben wir da zu wenige Quellen, um uns wirklich ein Bild zu machen. Die Forschung ist sich aber heute zumindest so weit einig, dass die makedonische und die griechische Sprache eng miteinander verwandt waren. Dass die antiken Quellen so unterschiedlich über das Verhältnis von Griechen und Makedonen urteilen, ist aber eigentlich auch schon eine Aussage für sich. Also für die Menschen in der Antike gab es da auch schon kein klares Bild. Aber immerhin, schon im Jahr 500 vor Christus nahm der makedonische König Alexander I. an den Olympischen Spielen teil. Das war nur Griechen erlaubt. In diesem Fall kam man also offenbar zumindest schon mal zu dem Schluss, dass die Makedonen Griechen seien. In der Zeit, als Philipp und Alexander ihren Einfluss über Griechenland ausbauten, wurden dann die Unterschiede betont. Das ist auch kein Wunder, denn es gab vor allem in Athen politische Schwergewichte, die sich gegen diese Expansion stemmten und sich entsprechend äußerten. Spätestens nach Alexanders erfolgreichen Eroberungen ändert sich dieses Bild dann wieder. Die Kritik verstummt weitestgehend und die Makedonen werden mehrheitlich mehr oder weniger als Griechen betrachtet. Man könnte auch sagen, die makedonische und die griechische Kultur verschwimmen und werden als Einheit begriffen, vor allem im Gegensatz zu den Kulturen der Völker, die Alexander dann während seines Feldzugs unterwarf.
Während dieses Feldzugs und während der Eroberungen, was passierte denn da kulturell innerhalb des gesamten Raums eigentlich, innerhalb der makedonischen Kultur, soweit wir sagen können, oder eben auch der griechischen?
Also man kann auf jeden Fall schon mal festhalten, mit Alexanders Eroberung beginnt eine neue Epoche, nämlich, also du hast es auch eben schon gesagt, der sogenannte Hellenismus. Die Epoche endet dann mit dem Untergang des letzten Nachfolgereichs Alexanders. Das war das Reich der Ptolemäer in Ägypten und das wurde nach dem Tod Kleopatras im Jahr 30 vor Christus Teil des Römischen Reiches. Das heißt, diese Epoche wird durch politische Ereignisse begrenzt. Aber der Begriff Hellenismus ist kulturell definiert, denn er bedeutet so viel wie griechische Kultur oder Vorherrschaft der griechischen Kultur. Und damit ist eben diese Verbreitung und Vorherrschaft im geografischen Raum von Griechenland bis Afghanistan und vom Kaukasus bis nach Ägypten gemeint. Nach Alexander dem Großen wurde die griechische Kultur zur prägenden Kultur in seinem neuen Riesenreich bzw. in den Nachfolgereichen. Das passierte auch nicht einfach so, sondern wurde von ihm auch aktiv gefördert. Die lokalen Eliten nahmen sehr häufig den griechischen Lebensstil an. Das zeigt sich vor allem in der Architektur und Kunst. Aber darüber hinaus wurde Griechisch auch zur Verwaltungs- und in vielen Fällen auch zur Umgangssprache im Nahen Osten und darüber hinaus. Und das blieb es übrigens auch bis in die römische Kaiserzeit hinein. Übrigens entwickelte sich im Hellenismus auch erstmal so etwas wie eine einheitliche griechische Hochsprache in Anführungszeichen. Dazu muss man wissen, dass es das eine Griechisch bis dahin gar nicht gab. Es gab zahlreiche regionale Dialekte, die heutige Griechischlernende auch regelmäßig vor Probleme stellen. Und erst im Hellenismus setzte sich wirklich eine einheitliche Sprache durch, die sogenannte Koiné, das heißt wörtlich gemeinsame Sprache. Die fußt zwar sehr stark auf dem attischen Dialekt, also dem Dialekt aus der Region Athen, zeigt aber auch noch einige Unterschiede. Und sie wurde zur Hauptverkehrssprache in Alexanders Reich und in den Nachfolgereichen.
Okay, also eine sehr dominante griechische Kultur. Bedeutet das, dass dann die lokalen und regionalen Kulturen alle allmählich aufgegeben wurden?
Nein, also das muss man an der Stelle auch sehr deutlich sagen. Wir reden hier vor allem über die Eliten und vor allem in den Städten. Auf dem Land und im Alltag vieler, in Anführungszeichen, normalsterblicher Menschen sah das sicher deutlich anders aus. Außerdem fällt auf, dass es da auch ein Gefälle von West nach Ost gibt. Je weiter man nach Osten geht, also in den östlichen Iran, nach Pakistan oder Afghanistan, desto schwächer war der Einfluss der griechischen Kultur. Und er blieb auch dort nicht so beständig wie weiter im Westen, zum Beispiel Ägypten, an der Levante oder in Anatolien. Außerdem ging es Alexander offenbar nicht darum, den besiegten Gebieten die griechische Kultur einfach aufzudrücken. Ihm selbst schwebte eine kulturelle Vermischung vor. Zumindest betonen das mehrere antike Quellen, vor allem der Biograf Plutarch. Man kann sich natürlich fragen, wie verlässlich solche Berichte sind, denn im Ergebnis sehen wir ja schon sehr deutlich, dass die griechische Sprache und Kultur dominierten. Aber es gibt auch historische Fakten, die zeigen, dass Alexander sich über diese Thematik Gedanken machte. Und damit wären wir bei der Massenhochzeit von Susa.
Huhu, da wird's aber spannend. Massenhochzeit.
Im März 324 veranstaltete Alexander im persischen Susa eine große Feier. Dabei heirateten 80 seiner hochrangigen Militärs einheimische Frauen. Außerdem legitimierte Alexander auch zahlreiche Verbindungen einfacher Soldaten mit Einheimischen. Das hatte mit Romantik allenfalls am Rande was zu tun, das sollte man hier vielleicht direkt als erstes sagen. Alexander selbst war zu diesem Zeitpunkt schon mit Roxane verheiratet, einer Baktrierin. Die stammte also aus dem Gebiet nördlich des heutigen Afghanistan. Er nutzte aber die Gelegenheit und heiratete in Susa dann gleich nochmal zwei Perserinnen zusätzlich.
War das denn in der griechischen Kultur so üblich? Also das klingt ja irgendwie eher so nach einer vorderasiatischen Tradition.
Ja, das war es auch. In Griechenland gab es keine Polygamie. Wir haben es aber hier nicht einfach mit Alexander dem Pascha zu tun. Das hatte handfeste politische Gründe. Es war für einen griechischen Mann nämlich sowieso weniger ein Problem, außereheliche Beziehungen oder Affären zu haben. Aber eine oder mehrere weitere Frauen zu heiraten, das war neu. Und das tat Alexander hier in Susa sicherlich aus politischen Gründen. Und auch was seine 80 hochrangigen Militärs angeht, zeigt sich, dass das Ganze politisch motiviert war. Die durften sich ihre Partnerinnen nämlich nicht aussuchen. Die Hochzeitsfeiern fanden außerdem nach persischem Ritus statt. Das alles passte den Betroffenen nicht so wirklich, aber es wurde durchgezogen. Es ging bei dieser Massenhochzeit von Susa also ganz offensichtlich um zwei Dinge. Erstens sollten politische Verbindungen zwischen Eroberern und lokalen Eliten geschaffen werden. Das war sicherlich auch ziemlich schlau, denn auf die regionalen und lokalen Eliten waren die neuen Herrscher angewiesen, wenn sie eine stabile Herrschaft etablieren wollten. Daneben ging es aber auch darum, eine Verbindung der griechisch-makedonischen und der persisch-babylonischen Kultur vorzunehmen. Neben den politischen Verbindungen hatte diese Massenhochzeit also auch eine sehr hohe symbolische Bedeutung. Allerdings, die meisten dieser Ehen hielten nicht so sonderlich lange, zumal Alexander ja kurz danach starb.
Gab es dann auch noch andere kulturelle Beeinflussungen in die andere Richtung, also in Richtung griechische Kultur, jetzt mal abgesehen von dieser, wenn auch begrenzten, vielleicht Polygamie und persischen Riten bei Hochzeitsfeiern?
Ja, definitiv. Ein Beispiel dafür sind Religion und Kulte. Das ist an sich auch erstmal nichts Neues. Auch schon in der griechischen Frühzeit wurden ganze Gottheiten aus vorderasiatischen Kulturräumen importiert, bekanntestes Beispiel Aphrodite. Der Hellenismus begünstigte solche Phänomene aber nochmal besonders. Auf einmal wurden Kulte wie der des Mithras in Persien oder der Isis in Ägypten zugänglich und interessant. Und auch politisch gab es große Veränderungen, denn mit den hellenistischen Herrschern gab es auch einen neuen Herrschertyp, wie er bis dato in der griechischen Welt nicht vorgekommen war. Das ist jetzt ein sehr, sehr großes Thema, aber man kann die wichtigsten Punkte vielleicht ganz kurz umreißen. Die hellenistischen Könige waren Alleinherrscher. Es gab keine kollektiven Entscheidungsprozesse mehr, wie sie in den griechischen Stadtstaaten üblich gewesen waren. Schon Alexander ließ sich als göttlich verehren, was seine Nachfolger fortsetzten. Sie hatten also eine sakrale Bedeutung für den Staat. Das kannten die Griechen bis dahin auch nicht, also zumindest nicht aus ihrer eigenen Geschichte. Die hellenistischen Herrscher präsentierten sich auch anders. Es gab einen Hofstaat und ein aufwendiges Zeremoniell. Viel Purpur, viel Gold, Audienzen, zu denen man erst vorgelassen werden musste, rituelle Gesten, um mal so ein paar Schlagworte zu nennen. Und ich greife mal eine dieser Gesten besonders heraus, weil man da so eine gewisse Ironie der Geschichte herausarbeiten kann, nämlich die Proskynese.
Das ist jetzt schon wieder ein sehr kompliziertes Wort. Das ist so eine Art Kniefall, oder?
Genau, der war nämlich unter den hellenistischen Herrschern üblich. Also wenn du vor einen dieser Herrscher treten wolltest, hattest du auf die Knie zu gehen und damit deinen Respekt und deine Verehrung zu zeigen. Das ist eine persische Tradition. Und interessanterweise eine persische Tradition, die die Griechen immer als besonders herabwürdigend empfunden hatten. Es gibt da eine Stelle in Herodots Historien, also seiner Beschreibung der Perserkriege, in der zwei spartanische Gesandte an den persischen Hof kommen. Eigentlich haben sie eine Bitte an den persischen Großkönig, müssten also ganz klein mit Hut auftreten. Aber den Kniefall machen? Auf gar keinen Fall. Sie weigern sich, denn das geht so gar nicht und steht dem griechischen Verständnis von Herrschaft diametral entgegen. Diese Geste war also für die Griechen zur Zeit der Perserkriege was ganz Schlimmes und ein Symbol für orientalischen Despotismus. So schlimm, dass Herodot diese Episode in seinem Geschichtswerk extra ausführlich erzählt. Ja, und was soll man sagen? 150 Jahre später wurde der Kniefall, diese Proskynese, zum Standard, wenn man was vom König wollte. Das ist natürlich jetzt nur ein ganz kleines Detail, aber halt eins mit einer ziemlichen Symbolkraft. Aber es gab noch ein paar Punkte, die im hellenistischen Verständnis von Herrschaft neu waren. Außerdem verstanden sich die Herrscher nämlich als Wohltäter. Das heißt, sie traten als großzügige Spender und Stifter auf, zum Beispiel für Tempel, Gymnasien, Theater und so weiter. Dieses System hat sogar einen eigenen Begriff Euergetismus, von griechisch Euergetes, Wohltäter. Und nicht zuletzt, es gab auch ein dynastisches Denken. Herrschaft ist jetzt in vielen Fällen erblich und wird innerhalb der Familie weitergegeben, vor allem bei den Ptolemäern in Ägypten. Die sind da vielleicht das beste Beispiel, weil sie wirklich über 300 Jahre eine klare Linie zeichnen von ihrem Namensgeber, dem General Ptolemaios, bis zu Kleopatra VII. Das alles sind Elemente einer Herrschaftsgestaltung, die nicht aus der griechischen Kultur stammten.
Und diese ganze Entwicklung, die wir da im Hellenismus sehen, welche Auswirkungen hatte das denn auf das, sagen wir mal, alte Griechenland selbst, also das ehemalige Kerngebiet?
Also da muss man sagen, Griechenland spielte im Hellenismus als Region tatsächlich gar keine so große Rolle mehr. Politisch war es eine Region unter vielen und auch die wesentlichen kulturellen Impulse gingen nicht mehr notwendigerweise von dort aus. Interessanterweise kennen wir aus dem Hellenismus und später dann aus der römischen Kaiserzeit eine ganze Reihe griechischer Autoren, die gar nicht mehr aus Griechenland stammten, wie zum Beispiel Kallimachos aus Kyrene, also im heutigen Libyen, der die Literaturtheorie seiner Zeit entscheidend prägte. Das Ganze geht aber noch weiter. In Alexandria in Ägypten entwickelte sich ein großes kulturelles Zentrum. Die Bibliothek von Alexandria ist sicherlich vielen ein Begriff. Dabei handelt es sich aber nicht nur einfach um eine Bibliothek, sondern auch einen bedeutenden Wissenschaftsstandort. Also so würden wir das heute ausdrücken. Daneben gab es noch zwei weitere bedeutende kulturelle Zentren, nämlich einmal Süditalien und Sizilien und außerdem noch Pergamon. Das liegt aber auch nicht im Kern Griechenland, sondern an der heutigen Küste der Westtürkei. Ich habe Süditalien und Sizilien übrigens deswegen erwähnt, weil diese Region für den Kontakt mit Rom eine entscheidende Rolle spielt. Also an der Stelle kamen die Römer sehr früh schon in Kontakt mit der griechischen Kultur und die römische Kultur ist ja bekanntlich auch sehr stark von der griechischen beeinflusst. Religion, Wissenschaft, Kunst und Kultur entwickelten sich in Rom sehr stark nach griechischem Vorbild. Rom entwickelte sich dann im 3. Jahrhundert zu einer bedeutenden Großmacht im Mittelmeerraum und natürlich musste das auch irgendwann zu Konflikten mit den schon etwas länger etablierten hellenistischen Reichen im Osten führen. Ich mache das an der Stelle aber kurz. Etwa so ab 200 vor Christus mischte sich Rom als neuer großer Player im Mittelmeerraum verstärkt politisch und militärisch im östlichen Mittelmeerraum ein. Schritt für Schritt besiegten die Römer die hellenistischen Reiche und brachten sie unter ihre Kontrolle. Heißt also, ein großer Teil des ehemaligen Alexanderreichs wurde römisch. Im Jahr 30 vor Christus fiel dann das letzte der hellenistischen Königreiche endgültig unter römische Kontrolle, nämlich das Reich der Ptolemäer in Ägypten. An der kulturellen Dominanz der griechischen Kultur und Sprache änderte sich aber nichts. Griechisch blieb auch bis in die Spätantike die Hauptverkehrssprache im östlichen Teil des Römischen Reichs.
Was mich da jetzt aber natürlich mit Blick auch auf mein Thema ja besonders interessiert ist, wie kam denn der Balkan oder die Balkanhalbinsel selbst und damit ja auch das heutige Griechenland, das heutige Makedonien oder auch damalige unter römische Herrschaft und wann?
Ja, wir haben es gerade schon so ein bisschen gehört, also schrittweise. Dass das ganze Gebiet jetzt auf einmal unter römische Kontrolle bringen zu wollen, wäre wahrscheinlich auch ziemlich vermessen gewesen. Also wir reden hier schon von einem sehr großen Gebiet. Von Rom aus gesehen, am nächsten dran ist Illyrien. Das ist die östliche Seite der Adria, also so im Wesentlichen das heutige Kroatien und Albanien. Und gegen die führte Rom schon im 3. und im 2. Jahrhundert vor Christus Krieg. Und dadurch wurde dann zunächst der nördliche Teil davon römisch. Im 2. Jahrhundert führt Rom mehrere Kriege gegen Makedonien und Griechenland. Makedonien gerät 148 vor Christus unter römische Kontrolle und Griechenland dann auch nur 2 Jahre später. Das Binnenland, also alles, was nicht so direkt an der Küste liegt, das bleibt was länger unabhängig. Dort führt dann später Kaiser Augustus Krieg und zwar verstärkt zwischen 30 und 15 vor Christus. Dort werden schließlich die Provinzen Thrakien und Mösien eingerichtet. Ja, ein lustiger Name, ich weiß. Also Thrakien, das umfasst so in etwa das heutige Nordostgriechenland und Bulgarien. Und Mösien ist nochmal eingeteilt in Mösia Inferior und Mösia Superior. Und damit sind wir so ungefähr im Gebiet des heutigen Serbien und Montenegro, beziehungsweise dann eben in Bulgarien und auch in Südrumänien bis zur Donau. Das dauert also länger, bis die Römer den gesamten Balkan so unter ihre Kontrolle bringen können und sie dort eben auch Provinzen einrichten. Und es gab da auch mindestens einen Rückschlag.
Okay, was ist da passiert?
In den Jahren 6 bis 9 nach Christus kommt es zum Pannonisch-Dalmatischen Aufstand. Pannonien und Dalmatien sind die Namen, die die Römer den beiden Provinzen im Gebiet des heutigen Kroatien, Slowenien, Ungarn, Serbien und Albanien gaben. Es ist nicht ganz klar, warum dieser Aufstand ausbrach. Vielleicht hatte das mit den unbeliebten römischen Steuern zu tun, die für viele ärmere Menschen tatsächlich ein existenzielles Problem waren. Schlecht für die Römer, das war jetzt kein Aufstand von einfachen Bauern, sondern sehr viele dieser Männer hatten in den römischen Hilfstruppen gedient. Und die richteten sich jetzt gegen die Römer. Und die Römer haben große Probleme, der Lage Herr zu werden. Die römischen Truppen können nur schlecht versorgt werden, weil die Aufständischen verbrannte Erde hinterlassen. Es droht eine Hungersnot im gesamten römischen Reich. Letzten Endes kriegen die Römer dann nach 3 Jahren Krieg gegen die Aufständischen doch noch irgendwie die Kurve und sie sind dann auch militärisch erfolgreich und schlagen diesen Aufstand nieder. Es hat jetzt gerade nichts mehr mit dem Thema Balkan zu tun, aber in diesem Krieg macht eine ganz bekannte Person eine große Karriere im römischen Heer, nämlich ein gewisser Cheruskerfürst mit dem Namen Arminius.
Ja, den kennt man ja, ne? Von der Varusschlacht oder der sogenannten Schlacht am Teutoburger Wald.
Ja, also das ist genau der Arminius, beziehungsweise der ja dann auch manchmal Hermann genannt wird, der kannte die römische Armee gut, als er sie dann ganz kurz darauf in Germanien im Jahr 9 nach Christus in einen Hinterhalt lockte. Der hatte eine ganz vorbildliche Karriere bei den Römern hingelegt. An der Stelle kann ich auch nochmal Werbung machen für unsere Podcast-Folge, die wir schon mal gemacht haben zu diesem Thema. Hört da auch gerne nochmal rein. Aber bleiben wir mal in den Gebieten auf dem Balkan, in denen die Römer ja dann erfolgreich waren, anders als in Germanien. Danach herrscht dort erstmal lange Ruhe. Also die Römer haben ihre strategisch wichtige Landverbindung zwischen Italien und dem Osten des Reichs sichern können. Und nur so entlang der Donau, an der Außengrenze des Imperiums, kommt es häufiger zu Überfällen. Bis in die Spätantike aber jetzt auch nicht zu so riesengroßen oder besonders nennenswerten. Der Balkan wird jetzt also in das Römische Reich integriert. Das alles fällt auch in den Beginn der Kaiserzeit in Rom und damit in die Zeit der Pax Augusta, also des augusteischen Friedens. Das heißt, zumindest im Innern herrscht einigermaßen Frieden und es ist eine relativ politisch stabile und auch wirtschaftlich sichere Zeit.
Wie sah diese Integration in das Römische Reich denn dann aus?
Also die Region war strategisch wichtig, denn sie war die Verbindung zwischen Ost und West und sie war auch wirtschaftlich wichtig. Denn, das haben wir eben auch schon mal gehört von Ralf, auf dem Balkan wurden verschiedene Metalle abgebaut und auch verarbeitet. Und Land- und Viehwirtschaft wurde da natürlich auch betrieben. Die Römer machten dann das, was sie immer gerne machten. Sie führten erstmal ein paar Infrastrukturprojekte durch. Das heißt, sie bauten Straßen. Davon sind zwei besonders bekannt, nämlich die Via Militaris, die eher so im nördlichen Teil einmal von West nach Ost verlief, von Belgrad über Niš in Serbien und Sofia bis nach Istanbul. Und dann einmal die Via Ignatia, die vom heutigen Durres in Albanien über Nordmazedonien und Thessaloniki nach Istanbul führte. Damit war das halt die Verbindung Rom-Konstantinopel. Das waren wichtige Straßen im Römischen Reich und der Balkan wurde zur Verbindung zwischen West und Ost. Der Apostel Paulus ist zum Beispiel auch über diese Straße, also über die Via Ignatia gereist, um schnell vom Osten in den Westen zu gelangen.
Jetzt ist der Balkan also unter römischer Kontrolle. Wir wissen aber auch, wenn wir irgendwas über Rom wissen, dass das, je nachdem, wo wir hinschauen, sehr unterschiedlich aussehen konnte. Können wir sagen, wie sich das konkret auf das Leben der Menschen dort ausgewirkt hat?
Ja, auch das war sehr unterschiedlich. Also vor allem in den Städten setzte eine gewisse Romanisierung ein. Das heißt, die Leute trugen römische Kleidung, gingen in die neu gebauten Theater oder Thermen und sie passten sich so dem römischen Lebensstil an. In den meisten Städten war die Übernahme von römischer Kultur eben auch mit einer gewissen Annehmlichkeit verbunden. Das ist jetzt also keine so ganz große Überraschung, das kennen wir auch aus anderen Gebieten des Römischen Reichs, zum Beispiel aus Gallien. Genau wie überall sonst ist das aber auch auf dem Balkan eher ein Phänomen der Stadtbevölkerung.
Das kennen wir ja so ähnlich schon von eben so aus dem Hellenismus, ne? Also dass sich diese kulturelle Prägung sehr im städtischen Bereich abspielt. Lass mich raten, das war auf dem Land anders.
Genau, also da änderte sich meistens wenig. Die Menschen auf dem Land waren überwiegend Bauern oder Hirten. Da brachten die Römer jetzt auch keine revolutionär neuen Methoden in die Dörfer. Das heißt, die Städte veränderten sich, die Dörfer aber nicht so sehr. Dazu kommt noch, dass das Gebiet ja auch geografisch sehr unterschiedliche Bedingungen aufweist. Zum Beispiel in Albanien hat man abseits der Küste auch richtig schwer zugängliche Berggebiete. Da kam jetzt von der römischen Lebensweise auch nicht so viel an. In Serbien oder in Bulgarien sind aber zum Beispiel auch viele Ebenen und fruchtbare Täler. Da setzte sich die römische Kultur dann schon etwas mehr durch. Und Makedonien und Griechenland sind natürlich nochmal ein ganz eigener Fall. Dort übernahmen ja dann eher die Römer die griechische Kultur. Wir reden also über ein recht großes Gebiet und die römische Durchdringung, so nenne ich das mal, war recht unterschiedlich. Sie fand vor allem in den Städten statt und so ähnlich haben wir das ja auch eben schon mal beim Hellenismus gehört. Ein wichtiger Schritt, wie dann überall in den Provinzen, war hier sicher auch das Jahr 212, als Kaiser Caracalla allen freien Männern im gesamten Imperium das römische Bürgerrecht verlieh. Damit waren nun nämlich alle unterschiedslos römische Bürger mit den gleichen Rechten. Das war vorher auch nicht so. Da hatte man einen ziemlichen Flickenteppich im Römischen Reich, welche Stadt welche Rechte hatte und wie genau der Status der dort lebenden Menschen war. Allgemein kann man aber sagen, dass die Menschen in den Provinzen immer schlechter gestellt waren als die in Rom und in Italien. Und das änderte sich jetzt. Auch die Kaiser kommen nicht mehr zwangsläufig direkt aus Rom, sondern manchmal auch aus der Provinz. Und ein paar bedeutende römische Kaiser der Spätantike stammten vom Balkan.
Können wir da ein paar Namen nennen?
Also zum Beispiel Diokletian, der das Reich nach einer längeren Krise im 3. Jahrhundert wieder stabilisierte und grundlegend reformierte. Der stammte aus Illyrien. Ist nicht so ganz klar aus welcher Stadt, aber wahrscheinlich aus der Nähe von Split in Kroatien. Konstantin, der dem Christentum im Römischen Reich zum Durchbruch verhalf, stammte aus Niš in Serbien. Und auch Justinian, da sind wir jetzt aber schon in der ganz, ganz späten Spätantike im 6. Jahrhundert, der stammte aus Tauresium in Nordmazedonien. Das ist so vielleicht der letzte ganz große Kaiser Ostroms, dem es nochmal gelungen ist, Teile des ja schon untergegangenen Weströmischen Reiches wieder zurückzuerobern von den sogenannten Barbaren. Der Balkan hat in der Antike, gerade in der Spätantike, schon durchaus wichtige Persönlichkeiten hervorgebracht.
Stichwort Spätantike, das war ja eine Zeit, in der sich viel veränderte. Vor allem war es eben insgesamt nicht mehr so sicher. Rom hatte nicht mehr dieselbe militärische Stärke. War das auf dem Balkan spürbar?
Das gilt vor allem auch für den westlichen Teil des Römischen Reichs, zum Beispiel für die Rheingrenze, für Gallien und für Britannien. Aber auch die Donau war eine Grenze, über die in der Spätantike immer wieder sogenannte Barbaren versuchten, ins Römische Reich zu gelangen. Oftmals Germanen wie die Goten oder die Vandalen, aber eben auch die Hunnen. An der Donau wird es unsicherer in der Zeit, das kann man schon so sagen. Die Römer überlassen die Grenzsicherung jetzt auch gerne diesen germanischen Stämmen. Die dürfen dann südlich der Donau siedeln. Dafür müssen sie aber die Grenze für die Römer verteidigen gegen andere Germanen. Weiter südlich in Makedonien oder Griechenland hat man davon allerdings wahrscheinlich gar nicht so viel gemerkt.
Eine andere Sache, die man ja mit der Spätantike und dem Römischen Reich oft verbindet, ist ja dann das Christentum. Wie sehr konnte das denn auf dem Balkan Fuß fassen?
Ja, relativ gut. Das hat natürlich auch was mit der Lage zu tun. Das Christentum hat sich in den ersten Jahrzehnten ja von Ost, also von Judäa aus, nach Westen ausgebreitet. Der Balkan lag eben dazwischen. Durch ihn führten wichtige Verkehrsstraßen. Die erste christliche Gemeinde auf dem Balkan soll übrigens noch von Paulus höchstpersönlich gegründet worden sein, nämlich in Dyrrhachium, dem heutigen Durres an der albanischen Adriaküste. Als Paulus nämlich dort im Jahr 78 nach Christus vorbeikam, lebten dort schon christliche Familien. Wenige zwar, aber trotzdem. Ich meine, die Kreuzigung Jesu war gerade mal so circa 25 Jahre her. Es gab auf dem Balkan, auch in den verschiedenen Städten, Bischofssitze und damit Zentren des frühen Christentums. Das sieht man zum Beispiel daran, dass von den Teilnehmern beim Konzil von Nicäa im Jahr 325 auch einige Bischöfe eben aus diesen Regionen stammten.
Im Jahr 395 nach Christus wird das Römische Reich ja dann in einen Ost- und einen Westteil geteilt. Was passierte da mit dem Balkan?
Ja, also diese Trennung verlief durch den Balkan. Ein großer Teil gehörte natürlich zum Ostreich und darüber gab es auch keinen Streit jetzt über Griechenland oder Makedonien. Aber ein kleinerer Teil wurde auch dem Westreich zugeschlagen. Das betrifft vor allen Dingen das heutige Kroatien und den Westen Serbiens. Und um diese Gebiete wurde viel gestritten. Sie gehörten aber letztendlich dann zu Westrom und dann auch kirchenrechtlich zum Einflussgebiet Roms und eben nicht Konstantinopels. Man darf sich jetzt diese Teilung des Römischen Reichs aber nicht so vorstellen wie die deutsch-deutsche Teilung oder so. Also es ging vor allem um die Verwaltung und darum, welcher Kaiser wo das Sagen hatte. Es gab in der Spätantike ja mehrere davon, also mehrere Kaiser. Man konnte aber nach wie vor problemlos von einem Teil in den anderen reisen. Es galt auch weiterhin überall dieselbe Währung. Und so einen riesigen Unterschied machte das in der Wahrnehmung der Menschen erstmal gar nicht. Aber diese beiden Reichsteile entwickelten sich dann schon auch auseinander. Lucius hat das ja eben schon mal gesagt, dass im Osten des Römischen Reiches auch nach der Eroberung durch die Römer weiterhin Griechisch die vorherrschende Sprache blieb. Im Westen war es Latein. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, aber der Balkan ist auch eine Region, die sprachlich im südlichen und im östlichen Teil viel stärker griechisch geprägt ist. Im westlichen Teil herrschte aber eher Latein vor. Bisher war der Balkan also eine Region, die verband, nämlich den griechischen Osten und den lateinischen Westen. In der Spätantike wird es dann aber immer mehr so zu einer Bruchkante zwischen diesen beiden Kulturräumen.
Ja, wir haben jetzt da gar nicht drüber geredet, wie du richtig sagst, aber das ist ja auch etwas vielleicht weniger sprachlich, aber zumindest kulturell, was man ja auch heute auf dem Balkan noch merkt. Man kann sehr klar diese Einflusssphären aus der Spätantike zumindest ja noch nachvollziehen, allein an den Kirchenstrukturen natürlich. Also wir haben ja heute sehr stark verschiedene inzwischen, damals griechisch, heute serbisch, bulgarisch, was auch immer, orthodoxe Kirchen im Osten und im Süden. Und wir haben die katholische Kirche weiter westlich. Und ich würde sagen, dass das schon auch noch ein bisschen breiter ist. Also da hat schon etwas angefangen in der Zeit, aber, und das ist jetzt für mich der große Takeaway von all dem, was wir jetzt besprochen haben, zumindest bis in diese ganz, ganz späte Spätantike eigentlich, oder zumindest ins 5., vielleicht sogar 6. Jahrhundert, ist, dass der Balkan eben lange nicht das war, was wir später und was wir auch heute oft mit ihm verbinden, nämlich so eine Peripherie, so ein Gebiet irgendwo dazwischen, sondern es war lange, vielleicht schon dazwischen, aber nicht im Sinne von Peripherie, sondern im Sinne von Verbindung. Gleichzeitig ist es eine Region, wo sich eben in Zeiten Alexanders und danach eine Kultur über weite Teile der damaligen Welt ausgebreitet hat, bis nach Nordafrika, nach Westasien hinein. Und ja, es war auch eine bestimmende und ja nicht zuletzt auch persönlich teilweise in Form von Kaisern recht bestimmende Region im Römischen Reich. Das heißt, unser heutiger Blick, der da oft vorherrscht auf diese Region, ist zumindest, wenn man in die Antike schaut, nicht ganz gerechtfertigt.
Das ist schön gesagt.
Ja.
Ja, ich glaube, das ist schon eine sehr gute Zusammenfassung und damit natürlich auch ein guter Abschluss für unsere heutige Folge. Erstmal ein großes Dankeschön an Ralf, dass du wieder mit uns zusammengearbeitet hast. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht wieder mal und ich glaube, dass wir auch ziemlich gut durch dieses riesige Thema durchgekommen sind. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst natürlich gerne ein Like und auch ein Abo da, damit ihr unsere nächsten Folgen nicht verpasst. Das war nämlich für dieses Jahr bei uns bei Einfach Antike die letzte Folge. Im Januar melden wir uns dann wieder zurück und das mit dem passenden Thema zum neuen Jahr. Werft eure Neujahrsvorsätze über Bord, wir kümmern uns um spätrömische Dekadenz. Aber natürlich wollen wir nicht nur Werbung für uns machen, sondern selbstverständlich schaut auch gerne mal bei Ralf bei Déjà-vu Geschichte vorbei. Abonniert auch seinen Podcast, denn in seinem Podcast geht es natürlich dann vor allen Dingen auch um viele, viele spannende Themen und Epochen nach der Antike. Also, wenn euch das interessiert, ihr euch grundsätzlich für Geschichte interessiert, dann schaut auch gern bei ihm mal vorbei. Wir wünschen euch auf jeden Fall schöne Feiertage, falls ihr die auch wirklich mit Feiern verbringt. Und dann hören wir uns gerne wieder im neuen Jahr. Bis dann.
Tschüss und bis im nächsten Jahr.
Tschüss, hat Spaß gemacht.